der Podcast.
Folge 126, warum man in Brandenburg keine Eier haben darf.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 126 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet hat auch unsere kleine, wenn auch etwas verspätet, aufgrund von Windows-notwendigen Updates. Aber das interessiert euch überhaupt nicht, weil ihr das nicht mitbekommen habt. Trotzdem grüße ich in Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman, grüß dich.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg und König der Nebensachen.
Das ist richtig. Apropos Nebensachen, ganz kurz, bevor ich jetzt in ein etwas ernsteres Thema einsteige. Ich habe gelesen, in Berlin gibt es ein neues Kabarett, die Chilischoten.
Ja, ja, also ich habe da meine Silvestervorstellung, da bin ich sehr gespannt drauf. Also,
da passen irgendwie 50 Leute rein oder so, ne?
Die müssen dann aber auch kommen, ja. Also herzlich willkommen, naja, wenn ihr Silvester, nee, das ist wirklich ein ernst gemeiner Tipp, ja. Silvester feiern, also es gibt zwei Vorstellungen, 20 und 23 Uhr. Bei der 23 Uhr Vorstellung gibt es die Besonderheit, dass es natürlich in der Mitte eine kleine Pause gibt und dann gibt es einen gratis Blick auf das Berliner, den Berliner Bürgerkrieg quasi, der immer traditionell an Silvester, eigentlich müsste das auch immaterielles Weltkulturerbe sein. Aber da gibt es ja wichtigere Dinge wie irgendwie das mongolische Nomadentum. Aber auch da haben wir in Berlin ja Nomadentum genug. Ja, das aber nur dazu kommt. Auf meiner Homepage gibt es da den Link. Und bei euch, oder man feiert eben in Magdeburg Silvester bei euch.
Ja, nee, also nein, also bei uns nicht. Also wir haben uns selber outgesourced. Quasi Silvester, weil wir, ganz ehrlich, wir haben kein Personal mehr, was Silvester arbeiten will. Mhm. Das ist der Grund, weswegen wir jetzt ins Hotel Ratswage gehen, aber das ist auch schon ausverkauft, die Abendveranstaltung. Wir machen das ja immer so, wir fangen 19:30, 20 Uhr, ich weiß es gar nicht genau, hundertprozentig, fangen wir an und spielen dann bis quasi um 12 durch. Allerdings jetzt nicht ununterbrochen, dazwischen gibt es Futter. Ne? Mhm. Also wir haben ein sogenanntes Vier-Gänge-Essen, Drei-Gänge-Kabarett-Menü. Also,
ah ja.
Genau, also und wir sehen dann immer dazu, dass die Essensgänge möglichst lang sind, dann müssen wir nicht so viel Kabarett spielen.
Ja, das aber Win-Win, würde ich sagen.
Ja. Genau, ja. Und das lassen wir so ordentlich was kosten, das ist auch völlig okay. Und das ist immer, und wir verkaufen lustigerweise die Karten immer am ersten Dienstag im Mai. Warum wir das so machen, weiß ich nicht. Aber das hat sich vor 16 Jahren so ergeben. Wir verkaufen die Karten und die sind dann auch meist, also meistens sind sie dann auch weg.
Das übrigens, da fällt mir wiederum ein, der erste Dienstag im Mai, beziehungsweise es gibt ja immer die Vereidigung des US-Präsidenten, die ist ja am 20. Januar. Und ich glaube, warum das so ist am 20. Januar, es gibt dafür genauso viele Gründe wie euren ersten Montag im Mai, ersten Dienstag im Mai.
Es hat sich irgendwann so ergeben.
Irgendwann
kam irgendwer auf die Idee. Dass ein Dienstag ist, kann ich sagen. Und dass es der erste Dienstag im Mai ist, kann ich auch sagen, weil wir ja montags nicht aufhaben, was den Kartenverkauf betrifft. Mhm. Und wir haben irgendeinen ersten Dienstag vermutlich genommen. Warum es jetzt aber der Mai ist, das kann ich nicht sagen.
Ja, aber das ist doch schön, dass man inzwischen weiß, dass man sich auch früh kümmern muss, sonst kommt man eben nicht mehr zu euch rein. Ja,
ja, und es gibt halt so ein paar ganz arme Schweine, die so eine Woche vor Silvester fragen, ach, gibt's Silvester bei euch noch Karten?
Aber dann schickst du doch nach Berlin.
Genau,
und die können dann, nee, aber es ist ja wirklich so, die können ja dann um was weiß ich, um 2-3 Uhr den ersten Zug nach Magdeburg wieder nehmen.
Quatsch, wo ist denn das eigentlich?
Das ist in Marzahn, also in Helene-Weigel-Platz, also einfach, kann ich jetzt nicht beschreiben, aber das ist mit der U-Bahn, also direkt an der U-Bahn, an der S-Bahn, Entschuldigung, an der S-Bahn.
Okay, aber jetzt kommen wir mal zum etwas traurigeren Thema, das ist mir aber nicht ganz unwichtig, hätte ich letzte Woche schon drüber reden können. Ich wollte das aber erstmal mit meinem Bruder abhaken, viele von euch werden es mitbekommen haben, einige nicht, mein Vater ist gestorben und zwar vor jetzt Aufnahmetag, ziemlich genau anderthalb Wochen, in der Nacht vom 1. zum 2. Dezember 2024. Eigentlich ist er schon vor 6 Jahren gestorben, als unsere Mutter gestorben ist, aber das führt jetzt zu weit. Ich will mich an der Stelle einfach mal bedanken. Also A, bei meinem Vater, der kann zwar nichts dafür, dass er so war, wie er war, aber trotzdem wäre ohne meinen Vater, also schon aus ejakulativer Sicht wäre ich natürlich nicht da, aber auch aus persönlicher, künstlerisch geformter Sicht und so. Und wenn es auch in letzter Zeit quasi immer mehr nur so als schlechtes Beispiel diente, aber trotzdem ist das, was ich bin, künstlerisch geprägt, natürlich auch mein Bruder, das durch unseren Vater und die Anteilnahme war halt unglaublich. Also wir haben ja jetzt am Samstag, also wenn ihr das jetzt hört, übermorgen, wenn ihr frisch hört, ist ja die große Trauerfeier im kleinen Saal von Magdeburger Armut, da passen 200 Leute rein ungefähr Zehnfache hat uns kondoliert. Wenn jetzt wieder nur die Hälfte davon zur Trauerfeier kommt, werden sie etwas Amo anbauen müssen. Oder Claudia Jung, die unten im großen Saal gerade Soundcheck macht, muss dann halt mal kurz unterbrechen. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist auf jeden Fall eine bewegende Zeit für uns. Gestern war auch die WG, also das quasi diese Pflegestation, wo mein Vater jetzt die letzten anderthalb Jahre verbracht hat, die waren gestern im Kabarett. Das war dann zum Schluss nochmal sehr emotional. Also nicht für mich, ich bin ja ein Klotz, aber für meinen Bruder und für das zu pflegende Personal. Und darum, ich möchte an der Stelle aber auch einfach nochmal Danke sagen. Danke an alle, die uns kondoliert, die an uns gedacht haben. Es haben wirklich alle, also auch Menschen, die eigentlich nicht hätten an uns denken, also wo ich das gar nicht wollte, die haben uns mehr oder weniger sowas zukommen lassen. Danke. Mhm.
Ja, das ist ja. Ist ja schön, wenn man sowas mitkriegt, ja.
Ja. Du kannst ja nicht, du hast ja Auftritt, obwohl du ja meinen Vater auch kanntest.
Ja, also ich wäre jetzt sonst da, aber wer als Künstler an einem Samstag irgendwo eine Trauerfeier macht, der muss damit rechnen, dass. Ja, aber wie gesagt, hätte mich ja dann noch kloppen müssen um die Plätze, also.
Genau. Also wir haben extra geguckt, wann hast du wo Gastspieltermine? Damit du ja nicht kommst.
Und er ist dann auch extra Anfang Dezember dafür gestorben. Also
genau, sowieso. So. Wobei, ich muss auch dazu sagen, Respekt, sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben es beide hingekriegt, am Montag zu sterben. Ich weiß nicht, ob das Absicht
war. Am ersten Montag noch dazu.
Genau. Und es ist immer, meine Mutter ist am letzten Montag, die ist am 26., das ist auch lustig, meine Mutter ist am 26. November gestorben, mein Vater am 2. Wir haben gedacht, er hittet den Point, aber hat er nicht ganz gemacht. Wäre auch Dienstag gewesen. Aber, Montag sterben heißt für uns günstig, weil wir nicht auf die Bühne müssen. Wir spielen Montag so gut wie nie. Ja, Montag ist immer so der einzige Tag in der Woche, wo wir wirklich frei haben.
Okay, ja, dann ist für euch beide doch jetzt die Zielmarke in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gesetzt.
Da wir auch alle, also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich, alle an einem Donnerstag geboren sind, haben wir ja auch gesagt, dann müssen wir jetzt auch alle an einem Montag sterben.
Weißt du, warum ihr dann auch Figuren in der Lindenstraße sein könntet?
Warum?
Weil die immer donnerstags spielte. Also da passierte, also an anderen Tagen passierte nie irgendwas. Und immer so, ja, wir sehen uns dann nächste Woche zur Cliff-Auflösung und auch Hochzeiten oder so fanden auch fast alle, also es gab immer Ausnahmen, aber fast alle immer donnerstags statt.
Ah ja. Also das heißt, die Spielzeit, also die Ausstrahlungszeit war sonntags, aber die Spielzeit war donnerstags.
Naja, und das war ja toll, die haben ja sogar immer geguckt, was ist das für ein Tag, ist das vielleicht ein Feiertag, was weiß ich, diese Donnerstage im Mai sind ja immer Feiertage oder was, und dann machen sie dazu, oder dann wird es erwähnt, oder manchmal eben auch Aktualisierungen, dass dort auch immer in einer Szene so ein Gespräch stattfand, also nicht pro Folge, aber mal so alle paar Wochen wurde halt über aktuelle Geschehnisse gesprochen, die halt in der Woche waren. Und,
weißt du, war das der Donnerstag, der noch kommt, oder der Donnerstag,
nein, war? Nein, das war tatsächlich der war. Also das war, ich glaube, geplant, also erstens mal, weil man so eine Serie schreibt, da will man ja, dass was passiert. Also, dass Geschäfte offen sind, wo die Figuren arbeiten. Das deswegen sonntags nicht. Ich weiß nicht, wie das genau geplant wurde, wann. Also, erstens mal spielt es ja in München und wurde in Köln gedreht. Weil der Geißendörfer, der Produzent, hat es ja dem Bayerischen Rundfunk angeboten und die wollten das nicht, weil es ihnen zu links war. Und er hatte es aber für München schon konzipiert. Und das wollte auch nicht mehr ändern. Und ich glaube, es gab auch wegen des Ausstrahlungstags noch andere Pläne, sodass er halt den Donnerstag genommen hat und vielleicht nicht den Freitag, der näher dran war, was auch immer. Aber es ist durchaus interessant, dass das halt bis zum Schluss durchgehalten wurde. So.
Ja klar, never change a running system. Ne?
Ja, genau. Aber wir, das ist eigentlich immer, also immer in Wochen, wo ganz, ganz viel passiert, da machen wir erstmal so eine Laberrunde. Also ich will jetzt nicht
Frank Hexmann als Laberrunde. Was du meinst. Ich verstehe aber genau, was du meinst. Okay.
Aber wie gesagt, hört doch mal in H2 so rein, die aktuelle Folge. Da gibt es auch von Tobias noch ein paar Eindrücke.
Genau.
Ja.
Ja, also viele, also sehr viele Eindrücke.
Ja, aber das ist doch schön. Also wer Frank kannte und ich gehöre ja auch zu den Glücklichen, das war wirklich ein toller Kollege. Und wir haben ja auch diese Show Schwitzkasten TV. Unser größter Erfolg bisher.
Genau, haben wir zusammen gemacht. Unser einziger, also das Einzige, was wir überhaupt gemacht haben. Also der. Yeah.
Und da waren ja, wir waren ja immer so ein Ensemble, also ihr beide, dann ich, dann Martin Walenske, mein damaliger Showpartner in Berlin und dein Vater und dann immer noch ein Gast. Und deinem Vater haben wir beide immer möglichst komplizierte Gesetzestexte rausgesucht, die er dann, also da gab es so eine Art Lese, wie sagt man da, literarische Rubrik, wie dein Vater dann immer was vortragen musste für, was weiß ich, aus dem Parteiengesetz, möglichst komplizierte Paragraphen. Und stimmt, das war für ihn auch immer eine Herausforderung, weil es wirklich semantisch nicht leicht ist.
Und dann immer mit dem Nachsatz, sollte uns das nicht zu denken geben? Ich glaube, nein.
Ja, ja, aber immerhin, er hat es nicht mehr erleben müssen, dass wir ihm Angela Merkels Autobiografie vorgelegt haben, weil die hätte er
das
nicht geschafft.
Das hätte ich aber gemacht.
Aber das hätte er auf keinen Fall, da hätte er keinen einzigen Satz gerade raus vorlesen können, weil das so, so schlimm geschrieben ist. Naja, apropos, so. Frau Merkel hat ja jetzt letzte Woche eine Lesung gehabt.
Achtung. Ich kriege gerade die Spiegel-Eilmeldung. Mario Vogt zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. Du hast den Live-Ticker laufen, Tillmann. Wir sind hier so aktuell, das ist unglaublich. Ich werde heute versuchen, dass wir ganz schnell oben sind, dass wir hier bloß eine Verzögerung von maximal 20 Minuten haben. Ist er etwa im ersten Wahlgang gewählt worden?
Das ist wohl so, denn...
Wie bitte? Das ist ja eine Unverschämtheit.
Naja, das war... Also ich habe das gar nicht so für so unwahrscheinlich gehalten.
Ja, was auch nicht schlimm wäre, wenn nicht Dietmar Woidke, der ja über eine Mehrheit verfügt im Brandenburger Landtag, gestern nicht im ersten Wahlgang gewählt worden wäre. Dieses, was, wie hast du ihn genannt? Du hast ihn irgendwie bezeichnet. Er ist auf jeden Fall kein Sympathieträger, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Genau, also ist Didi Hallervorden unsympathisch.
So nein, also, ungefähr. Ja,
so. Nein, tatsächlich, ich würde mal vorschlagen, wir reden jetzt erstmal über Brandenburg.
Okay.
Also, gestern, und das ist eigentlich ein historischer Tag, weil es die erste BSW-Regierungsbeteiligung ist, seltsamerweise in dem Bundesland, das ja zuletzt gewählt hat, Brandenburg, mhm, 3 Wochen später gewählt als Thüringen und Sachsen. Und ja, also da gab es 2 Wahlgänge. Im ersten Wahlgang gab es noch insgesamt 3 Stimmen weniger, als die Koalition hat, also zu wenig. 2 Enthaltungen. Und es ist denkbar, das ist gar nicht so unüblich, dass man bei so knappen Mehrheitsverhältnissen 2-mal wählen muss, weil es halt dann irgendwelche Leute gibt, die noch eine Rechnung offen haben oder so. Da kann man auch jetzt nicht spekulieren, beziehungsweise braucht man nicht zu spekulieren, denn es ist klar, dass dann eben im zweiten Wahlgang dass der ja noch möglich ist. Und dann gab es auch die Überraschung, dass da sogar 5 bzw. 4 Stimmen mehr als die Koalition hatte.
Da habe ich es vorhin wieder gelesen, man weiß es natürlich nicht, aber dass es wahrscheinlich AfD-Stimmen waren aus Gag.
Aus Gag oder aus einer gewissen Sympathie fürs BSW. Also, dass die auch sozusagen die gemäßigten AfDler, muss man ja immer dazu sagen, dass es noch in mikroskopischen Dosen welche gibt.
Genau, und gemäßigte AfDler finde ich immer sowas wie, weiß ich nicht, nicht ganz so wehtuende Schläge in die Fresse.
Ja, aber gemäßigte AfDler könnten vielleicht auch im BSW sein, wenn sie nicht, und das ist ja ein Ausschlussgrund, wenn sie nicht vorher in der AfD gewesen wären.
Ja.
Dass die sagen, ja, eigentlich, wenn man sich zum Beispiel Dietmar Woidkes Gastartikel in der FAZ durchliest oder auch seine Äußerungen oder wie er mit den Grünen umspringt, Gesundheitsministerin rausgeschmissen, also zum und dann eben diesen Koalitionsvertrag zum Thema Russland, das ist ja alles ganz letztlich lupenreine AfD-Masche. Und also ob die jetzt aus Gag dafür geschrieben haben oder einfach, weil sie sagen, ja, probieren wir es mal und wir wollen vielleicht auch jetzt keine Neuwahlen und so. Das hängt ja auch alles damit zusammen, wobei es, wie gesagt, es hätte ja noch einen 3. Wahlgang gegeben. Und aber jedenfalls, die AfD behauptet natürlich steif und fest, von ihr kam keine einzige zusätzliche Stimme. Wird man nicht mehr rausfinden, ist auch nicht schlimm, denn dieses Spielchen, was sie in Thüringen vor 5 Jahren getrieben haben,
genau,
verfängt eben nicht, weil es, jetzt können wir die Wahl nicht annehmen und so weiter. Ja. Dazu kam es halt nicht, weil es doch auch möglich ist, dass die 2 Abweichler, also es gab eigentlich 3 Abweichler, einer vom BSW hat sehr betont, er ist gegen die Bundeswehr, gegen den Bundeswehrstandort in Brandenburg und deswegen will er das nicht, weil die Amis da jetzt mitzureden haben und so weiter, dieses ganze Geschwätz, sodass bei dem relativ glaubwürdig ist, dass er auch beim zweiten Wahlgang dagegen stimmte. Aber dass die zwei, von denen man nichts wusste, dass die jetzt wieder mit an Bord sind, das ist, glaube ich, auch sehr wahrscheinlich.
Vermutung ist natürlich SPD, gar nicht BSW. Ich vermute, es waren welche aus der SPD.
Weil ja, das ist, ja ist manchmal so, dass die Rechnung halt innerhalb der eigenen Partei
genau,
offen ist.
Genau, da wird es
ja
irgendwas Offenes geben. Ja. Und wenn es halt geheim ist, sieht man es ja nicht. Es ist doch wie, ja, es ist darum, ich habe das ja schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal erwähnt, auch im Gedenken an meinen Vater heißt es dann immer so schön, mach mal einen Strich. Wenn man was zum 7. oder 8. Mal erzählt, mach mal einen imaginären Strich, wie oft du das schon erzählt hast. Das ist bei uns so intern, mach mal einen Strich. Dass ja wir diese sogenannte Deutschlandkoalition in Sachsen-Anhalt, also CDU, SPD und FDP nur deswegen haben, CDU und SPD hatten eigentlich die Mehrheit oder haben die Mehrheit in Sachsen, die haben diese eine Stimme Mehrheit im Sachsen-Anhaltischen Landtag, Rainer Haseloff vertraut aber seiner eigenen Fraktion nicht und deswegen hat er die FDP quasi mit dazugenommen, weil er wusste, mit einer Stimme Mehrheit wird er definitiv erst im 3. Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt und muss um ganz viele Gesetze so extrem kämpfen, weil es ja wirklich ein paar, ich formuliere das jetzt sehr vorsichtig, Vollidioten in der CDU-Fraktion im Sachsen-Anhaltischen Landtag gibt.
Und da ist, glaube ich, Sachsen-Anhalt quasi Spitzenreiter bei den CDU quasi Beklopptheits.
Vollidioten, ja, genau. Und nicht nur da, aber CDU, muss man sagen, fällt schon. Also wir haben eine ganze Fraktion, die nur aus Vollidioten besteht. Wobei ich muss auch dazu sagen, dass Oliver Kirchner zum Beispiel, der AfD... der AfD-Fraktionsvorsitzende im Sachsen-Anhaltischen Landtag hat uns auch tatsächlich über Umwege, aber hat uns auch eine Kondolation. Weil sein Vater, der Vater von Oliver Kirchner, man kann ja über die AfD viel Negatives sagen und die Köpfe der AfD sind ja ganz oft Wessis, auch der Landesvorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt ist ein Wessi, kommt aus Goslar, da kommt auch Sigmar Gabriel her, über den könnten wir uns auch gleich noch auslassen, weil der wird ja jetzt irgendwie Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall, wo ich auch so denke, Alter, du willst, dass du gehasst wirst, oder? Egal. Aber der ist wirklich Magdeburger. Also Oliver Kirchner ist Magdeburger und sein Vater war logischerweise auch wirklich Magdeburger. Und er war auch Mucker, wie mein Vater. Und die kannten sich auch von früher. Das war so eine ganz komische Konstellation. Also jedenfalls, der hat uns auch kondoliert. Was ich auch dankend angenommen habe, auch wenn ich politisch in keinster Weise mit Oliver Kirchner übereinstimme.
Ja, okay.
Aber das muss man ja tatsächlich sagen, dass die meisten AfD-Mitglieder, und ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber dass das ja auch Menschen sind tatsächlich. Man glaubt es kaum.
Man glaubt es kaum und sie tun aber selbst am meisten dafür, damit man es nicht merkt. Also das ist ja nicht unsere, das ist halt nicht die Interpretation ja, von uns jetzt, dass es Idioten sind, sondern man entscheidet sich ja aktiv dafür, Menschen zu hassen. Und sein, auch das, ich stelle mir das ja auch schlimm vor, so ein Alltag, ja, wenn du morgens aufstehst, bist eigentlich gut gelaunt und dann erinnerst du dich dran, ich bin ja AfD-Mitglied oder AfD-Abgeordneter, jetzt muss ich eine Fresse ziehen schon morgens, obwohl es auch da vielleicht gar keiner sieht, muss vielleicht meine Frau verprügeln, was auch immer.
Also obwohl ich das gar nicht will, aber ich bin, weil ich AfD-Mitglied bin, muss ich ja genau, konservativer sonst, Patriarch sein.
Sonst ist das ja parteischädigendes Verhalten. Also da muss man wirklich auch Mitleid haben mit solchen Gestalten, weil das macht ja was mit einem und mit manchen macht es, ja, also das ist halt wirklich, mit manchen macht es halt so optisch zum Beispiel was, mit diesem Brandenburger AfD-Vorsitzenden Bernd, der ja aussieht wie so ein Opa, der jahrzehntelang nicht aus seiner Butze rauskam, der im Unterhemd am Fenster steht und Falschparker aufschreibt.
So.
Also, oder dieser Typ, dieser Taxifahrer aus dem Bundestag,
egal, pass mal auf, ja, kein so. AfD-Bashing jetzt hier, das ist so einfach
und
langweilig.
Das ist so einfach, das machen wir in allen anderen Folgen.
Genau.
Zum Thema Brandenburg noch ein kleiner Nachtrag, also das Kabinett wurde gestern dann auch ernannt, mit einer Ausnahme, und das war, da weiß ich auch nicht, ob das schon mal aus dem Grund vorgekommen ist, das Ministergesetz verlangt ja, dass die Minister keinen anderen Job haben. Und die künftige Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt besitzt einen Eierbetrieb namens
BSW
Uckerei.
BSW oder SPD?
SPD. SPD. Namens Uckerei. Und,
Ernsthaft? Echt jetzt? Moment mal, die hat einen eigenen Eierbetrieb, ich vermute in der Uckermark.
Nö, in der Lausitz, nein, in der Uckermark.
So, und jetzt mal ganz ehrlich, wie läuft das ab? Sitzt man denn da am Küchentisch und denkt, wie könnte denn diese Firma heißen? Da könnte man sagen, Uckermärkischer Eierbetrieb, was sehr oft in Ostdeutschen Uckermärkisches Eierkombinat, so. Aber Uckerei, ist da jemand mit dem Kopf auf den Tisch gefallen oder was? Uckerei?
Ja, also,
Entschuldigung. Ich,
Aber man redet drüber und das ist ja immer, also du kennst ja diesen Grundsatz der Werbung, es mag im ersten Anlauf bekloppt klingen, aber im zweiten ist das ja alles. Also es lohnt sich dann, wenn die Leute drüber reden. Naja, jedenfalls also diese
Uckerei, es ist eine Uckerei. Entschuldigung.
Uckerei. Da werden Ucker hergestellt.
Ja, Uckerei.
Ja. Und naja, und dadurch, dass sie die Eigentümerin ist oder auch die Geschäftsführerin, dauert der Eintrag ins Handelsregister und wir wissen, die deutsche Bürokratie ist halt so, also die hat da natürlich schon, als sie quasi ins Auge gefasst wurde als Ministerin, sich schon drum gekümmert, dass der Handelsregistereintrag eben geändert wird, aber der ist bis gestern nicht erfolgt. Ja, und jetzt ist ja auch Weihnachten bald, ich weiß nicht, also man könnte wirklich davon ausgehen. Dann
sind wieder Neuwahlen.
Oh. Ja, und das ist anscheinend wirklich so streng, dass sie nicht mal, wenn sie das sozusagen beantragt hat und was weiß ich, abgeschickt und dann geht es seinen Gang, könnte man ja denken, das lässt sich dann auch, sie würde es ja auch nicht mehr rückgängig machen wollen, aber sie darf erst in der Sekunde Ministerin sein, wo sie eben diesen anderen Job nicht mehr hat. Was auch fragwürdig ist, weil Leute, die irgendwo quasi angestellt sind, die haben es leichter, die kündigen mit sofortiger Wirkung und sind den Job dann los oder was auch immer. Das weiß nicht, ob das so zwingend ist. Anderes Thema ist natürlich, dass sie aus dem Bereich selber kommt und dafür zuständig ist. Es ist allerdings nicht so, wie 2010 gab es schon mal eine in Niedersachsen eine Landwirtschaftsministerin, die dann auch tatsächlich nicht besonders lang durchgehalten hat, den Großlegebatteriebetrieb da vor Ort hatte, Astrid Grotelüschen. Und die, das ist aber ein anderes Kaliber, weil das halt wirklich Batterieeier waren. Bei Uckerei, das sind hauptsächlich Freilandeier.
Moment, wo war das?
In Niedersachsen.
Nein, wo? Niedersachsen ist groß. Du wisst jetzt nicht, ne?
Nee.
Weil wenn es jetzt, sagen wir mal, in der Lüneburger Heide oder so gewesen wäre, was wäre die Name von dem Betrieb gewesen? Lüneei. Oder am Steinhuder Meer. Steinei. Mehr Regionen kenne ich in Niedersachsen nicht. So, Entschuldigung, damit wären wir aber wieder bei der ganz großen Diskussion, dass ja bitte die Minister vom Fach sein sollten. Das ist ja ganz wichtig. Das merkst du ja immer wieder, dass hier in Deutschland alles schief läuft, weil die Minister nicht vom Fach sind. Wo ich immer wieder sage, haltet die Fresse, ihr dummen Schweine. Ihr wollt gar nicht, dass die Minister vom Fach sind.
Ja, beziehungsweise ich bin da inzwischen, glaube ich, so dazwischen, weil da muss man schon auf die Person gucken. Ja?
Also ich finde zum Beispiel, also wir haben ja einen Fachminister. Wir haben ja einen.
Den
wir
alle Scheiße die, finden. Ja.
Na, was heißt alle Scheiße? Das ist aber der einzige Minister in der Regierung, der offensichtlich was macht.
Und der sogar seine Krankenhausreform, wir reden von Karl Lauterbach, durchgekriegt hat jetzt. Also die, das ist eine der wenigen Ampelvorhaben, die jetzt sogar noch nach Scheitern der Ampelkoalition.
Es gibt zwei Gesetze, die Ampel geschafft hat umzusetzen. Zwei. Das ist die Krankenhausreform und das ist Kiffen. Und beiden Gesetzen war Karl Lauterbach federführend.
Ja, wobei Kiffen ist ja wieder so gestaltet worden, dass es wahrscheinlich nicht klappt, weil es gibt ja diese Cannabis-Clubs noch fast noch nirgends. Also eigentlich darf man, oder das hieß ja am 1. April, jetzt dürfen wir kiffen, hier ist unser Gras und das ist jetzt aber gerade in wenigen Sekunden angebaut und geerntet und getrocknet
als gut.
Worden. Ja.
Alles gut, aber darum geht es. Ja. Aber nee, es geht mir um was anderes. Lauterbach hat es geschafft, Kiffen, also wir können jetzt mal ganz abgesehen von der Qualität der Gesetze, Kiffen und halt Krankenhaus, so. Und darum ist der auch so unbeliebt, weil niemand mag ja die Streber. Das ist ja der einzige offensichtlich in der Ampel, der überhaupt gearbeitet hat.
Ja, und im Gegensatz dazu, Volker Wissing, der darf jetzt in zwei Jobs die Füße hochlegen. Ja?
Genau.
Verkehr und Justiz. Also, wie gesagt, man muss schon auch immer schauen, was hat die Person auf der Agenda? Passt es zu dem Thema der Partei, die sie aufstellt? Und darum geht es ja auch immer. Man muss es ja nicht gut finden, wenn man zum Beispiel der Partei, die regiert, nicht gegenübersteht, aber muss sie schon auch den Anspruch schon an der eigenen Partei dann messen oder am Koalitionsvertrag letztlich.
Das ist ja auch genauso ein Gesülze von unserer geliebten Sarah Wagenknecht, wo wir jetzt immer auf der Bühne stehen und sagen, und wir wissen alle, was in Sarah Wagenknecht steckt, Oskar Lafontaine. Also inhaltlich, warum lachen Sie da? Wir meinten inhaltlich, warum lachen Sie? So viel zum Thema, hat man ja neulich schon mal diskutiert. Die will ja auch eine Expertenregierung, sowas Dummes. Wir hatten jetzt in Tschechien zum Beispiel, hatten wir jetzt mal eine Zeit lang eine sogenannte, wie nennt man das, nicht Expertenregierung, also auf jeden Fall eine Beamtenregierung, mhm. wo dann auch so also wo die Staatssekretäre quasi Minister wurden, so jetzt mal ganz blöd gesagt. Das ist bescheuert, das bringt nichts.
Und das gab zum Beispiel in Österreich direkt nach der Ibiza-Affäre, als Sebastian Kurz abgewählt wurde, auch eine Expertenregierung. Und dann hat man aber gesagt, so, jetzt sollen es wieder Politiker machen. Also es ist immer nur für den Übergang gedacht. Das ist nichts Dauerhaftes. Oder ganz tolles Beispiel, was auch wirklich sehr gut funktioniert hat, war in Italien nach Berlusconis erstem Rücktritt 94 bis zur Wahl 96. Unter Lamberto Dini, und das waren fast alles Parteilose, fast alles Nichtpolitiker. Gut, Italien hatte da wirklich eine große Disruption hinter sich mit dem Zusammenbruch des Parteiensystems, mit diesen ganzen Korruptionsprozessen, Mafiaprozessen, und da war dann schon klar, da muss jetzt mal eine Wahl vorbereitet werden, wo nicht Leute an der Spitze stehen vorher, die sich dann per Regierungsarbeit dann auch die Wahlbeeinflussung oder Wahlkampfbeeinflussung von der Regierung ausmachen.
Und wir reden jetzt im geringsten Vorteil nur vom Amtsbonus.
Genau, und deswegen, das ist nur für den Übergang, aber nicht, wenn Wagenknecht sagt, so, jetzt für 5 Jahre Expertenregierung. Das will keiner, beziehungsweise noch schlimmer, Experten oder sozusagen Technokraten, das klingt ja auch immer das sind ja im besten Fall dann Bürokraten, und dann weiß man, dass die Gesetzessammlung am Ende der Wahlperiode doppelt so viel wiegt wie am Anfang.
Das finde ich gar nicht schlimm, das finde ich gar nicht das Schlimmste. Das Schlimmste finde ich, und das hat Gysi mal sehr schön beschrieben, und das ist tatsächlich so, nehmen wir mal an, die würden jetzt irgendeinen Bauern zum Landwirtschaftsminister machen, was würde denn passieren? Der würde seine ganze Regierungszeit nur damit zubringen, die Bauern zu bevorteilen. Gar nicht mal mit Absicht. Der ist einfach Bauer, der sieht hauptsächlich die Interessen der Bauern, und damit würde der nur, und nochmal, Karl Lauterbach ist Arzt. Also sieht Karl Lauterbach natürlich hauptsächlich das medizinische Personal im Vordergrund. Und daher kommt, und was das kostet. Und er hat ja selber in Krankenhäusern gearbeitet. Aber er sieht halt nicht den Patienten. Ein fachfremder Minister kommt ja rein in ein Thema und sieht natürlich logischerweise, weil er fachfremd ist, erstmal das ganze Thema. Und Gysi hat mal gesagt, und das fand ich sehr interessant, als er Wirtschaftssenator in Berlin wurde, und ich glaube, auch hier können wir nochmal einen Strich machen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, als diese Regierung zustande kam, diese erste rot-rote Regierung unter Wurvereit in Berlin, wurde Gysi ja Wirtschaftssenator. Und Bürgermeister, wie er immer wieder betont, was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich nichts. Aber,
naja, Zweiter halt. Also Stellvertreter, ja. Der wird halt Bürgermeister genannt, ja.
Ja.
Es gibt in Berlin sogar noch einen dritten Bürgermeister.
Ah ja.
Wichtigkeit.
Genau, darum geht es. Es geht um Titel. So, Christian Lindner war ja auch zweiter Vizekanzler. Völlig sinnlos, aber der Titel des Vizekanzlers ist ja auch völlig sinnlos.
Ja, sein Nachfolger Cookies hat jetzt diesen Posten, obwohl der eigentlich der nicht politischste Nichtpolitiker ist, den man sich vorstellen kann, ist, er ist jetzt Dritter. Wenn Scholz quasi auf Auslandsreise ist und Habeck leitet eine Kabinettssitzung und geht für 10 Minuten aufs Klo, dann ist Jörg Cookies unser Bundeskanzler.
Was so Unverschämtheit ist.
Ja.
Okay, ja, jedenfalls sagte Gysi dann, und dann kam halt die Koalitionsverhandlung, und es war völlig klar, weil er Anwalt ist, oder es war nicht völlig klar, aber gingen viele davon aus, dass er Justizsenator wird und nicht Wirtschaftssenator. Er sagt, das hat vielleicht keine 2 Tage gedauert, was er in den 2 Tagen an Anrufen bekommen hat von alten Kollegen, ob er nicht mal da was machen und da und so. Er sagt, das fand er so widerlich, dass er sagt, er wird auf keinen Fall Justizsenator. Und darum ist er Wirtschaftssenator geworden.
Genau, also das muss jetzt nicht alles von Nachteil sein, weil es gibt ja wirklich auch dann, also jeder Minister muss ja auch mit den Lobbyverbänden auch in Kontakt treten. Es geht ja nicht so, dass man sagt, so, ich bin jetzt Minister und ich schließe mein Büro ab, hier kommt keiner rein, ich will mit keinem reden, sondern im Gegenteil, man muss schon ja auch die Interessen kennen. Man muss auch dann halt auch die wissen, was halt sozusagen legitime Forderungen sind und was dann vielleicht überzogene sind. Also zum Beispiel, dass die Zigarettenindustrie jahrelang dem Gesundheitsministerium die Gesetzestexte vorgeschrieben hat, das ist ja bekannt. Und es ist vielleicht auch nicht so besonders gut gewesen, aber dass man, bei den Bauern war es ja vor einem Jahr ähnlich. Dann hieß es Agrardiesel, das nehmen wir sofort aus dem Gesetz raus. Das ist vielleicht auch ein bisschen überzogen gewesen. Aber schon zu sehen, was haben die gerade beim Thema Bürokratie, da haben ja alle Berufsgruppen Probleme. Und da sollte man schon auf die Probleme eingehen, weil die Leute wissen ja, wie sie pragmatisch ihren Job machen könnten, wenn es die und die Regel nicht gäbe. Und da muss man natürlich schauen, stimmt das? Und meistens, in der heutigen Zeit stimmt das sogar meistens. Gerade bei Ärzten könnte man sagen, so, die Dokumentationspflicht, das, das, das. Was bringt das? Gar nichts und tschüss. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da mache ich jetzt einen Strich zum Thema Bürokratie.
Genau. So, reden wir kurz noch über Brandenburg. Also ich meine, Dietmar Woelcke hat sich ja große menschliche Qualitäten und Verdienste erwiesen, als er seine Ministerin, aber da haben wir ja vor zwei Folgen drüber gesprochen, seine grüne Ministerin einfach vor der Bundesratssitzung rausgeschmissen hat.
Nee, während. Also man sieht auch, es gibt natürlich, also auf dem Flur gab es ja kein Livestream oder so, aber tatsächlich sieht man zu Beginn der Bundesratssitzung, sitzt sie drin und er nicht. Vielleicht war er noch nicht da. Und dann schwenkt es irgendwann wieder zum Brandenburger Tisch und dann sitzt er drin und sie nicht. Und wie gesagt, das wurde auch nicht thematisiert von der Sitzungsleitung. Ist ja irgendwie alles ganz normal. Also.
Genau. Und jetzt ist ja, wie gesagt, mit zwei Stimmen, also man brauchte den zweiten Wahlgang, weil, wie gesagt, zwei Stimmen, eigentlich sogar drei Stimmen fehlten. In Thüringen, also so, und jetzt ist aber diese Regierung da, die Minister sind alle ernannt und wie gesagt, eine Ministerin darf noch nicht ins Ministerium, um das alles nochmal zusammenzufassen. Ich würde jetzt aber tatsächlich gerne mal zu Thüringen kommen, weil ich finde das spannend, weil in Thüringen haben wir, die bräuchten eine Mehrheit auch von, glaube ich, 45.
Das ist die gleiche Anzahl, nämlich 88. Und
genau,
davon die,
haben aber nur 44. Ja. Haben also genau
es gibt da in Brandenburg, ja, Brandenburg ist ja SPD und BSW alleine und in Thüringen sind das jetzt diese sogenannte Brombeer-Koalition, was ein scheiß Name ist.
Natürlich, aber irgendeinen Namen muss man ja finden.
Also stärkste Fraktion für die Regierung ist die CDU, dann BSW und dann die ganz kleine SPD noch dazu. Und die haben eben genau die Hälfte der Stimmen und deswegen gab es ja diese Absprache mit der Linksfraktion von Ramelow, dass... Also sozusagen, es kam jetzt genauso, wie auch der Best Case gewesen wäre, 51 Stimmen mit Ja.
Das also heißt, die gesamte insgesamt, Linksfraktion hat mit dazu
gestimmt? Nein, es gibt noch mehr. Also sieben mehr und 33 dagegen, vier Enthaltungen. Das heißt, da waren dann tatsächlich auch alle anwesend. Dass wahrscheinlich die vier Enthaltungen auch noch aus der Linksfraktion kamen, aber jetzt sieben oder also mindestens sieben dafür. Und das ist jetzt schon mal einfach ein großer Erfolg, muss man sagen.
Also respektabel, dass in dem Parlament, wo die Regierung die Mehrheit nicht hat, klappt es im ersten Wahlgang. Und in dem Parlament, wo die Regierung zwar die knappe, aber immerhin ja. Die Mehrheit hat, braucht man zwei Wahlgänge.
Aber es tut mir leid, ich hätte das genauso prognostiziert, wenn wir gestern unseren Podcast gehabt hätten. Ja, weil es, wie gesagt, dieses, wenn man die Mehrheit hat, dann kann man ja auch gern mal seinem Ärger Luft machen. Und umgekehrt... dieses Thema, dass Höcke aus Versehen Ministerpräsident wird, das ist ja in Thüringen gar nicht auszuschließen gewesen, sodass die
ist
noch
ja
dazu
angetreten.
Ist die Linksfraktion, das hat Ramelow immer wieder betont, er will ja diesen Übergang geordnet gestalten und ich glaube, dass der auch, also ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass er unter diesen sieben Leuten war mit Ja.
Ja, auf jeden Fall, er hätte ja gereicht.
Er hätte gereicht und das insofern das war das jetzt genau so, wie es eigentlich für mich am wahrscheinlichsten gewesen wäre.
Mal ganz kurzer Ausdruck, Ramelow ist schon kein Verkehrter, oder? Also zumindest hört man, also er hat wahrscheinlich auch Probleme. Er
ist halt jetzt ein Elder Statesman und er ist jetzt Teil der Aktion Silberlocke. Also
ja, das ist ja, da können wir sowieso, das können wir ja dann so spät, also im Februar nochmal, weil ich finde das extrem lustig. Aber aber ich finde Ramelow fällt durch mehr positive Dinge auf als durch negative. Also auch in seiner Zeit, ab und zu liest man ja was auch als Regierungschef, so wo er so, also und er ist ja wahrscheinlich nach wie vor der beliebteste Politiker in Thüringen. Und er hat ja wohl bei der Landtagswahl auch das Direktmandat geholt, weswegen ihn die Linkspartei ja auch aufstellt tatsächlich.
Ja. Ja, also ja, jetzt.
Ist ich weiß, einen Politiker zu loben, fällt dir sehr schwer, Tilman.
Nein, also das ist schon alles in Ordnung, hinterlässt wahrscheinlich eine gute Bilanz dafür, dass es eben auch eine Minderheitsregierung war. Da hat die CDU ja ganz, ganz gelegentlich auch eine ganz ordentliche Unterstützung geleistet bei verschiedenen Vorhaben. Und damit ist eben das Vertrauen. Also da kann man richtig davon sprechen, dass die Personen, die handelnden Personen im Landtag sich vertrauen.
Und das
dann führt
heißt
das
ja
eben zu einem guten Ablauf. Ja.
Hat Mario Vogt auch in der letzten Legislatur schon im Landtag gesessen? Ja.
Ja.
Also ist der die Konstellation...
Ja, der direkte Nachfolger von Moring, der ja nach diesem Desaster zurückgetreten ist, der war ja Fraktionschef. Ja.
Das heißt also, die Konstellation ist im Prinzip die gleiche, nur dass jetzt wer anders, also dass jetzt die Rollen getauscht wurden.
Im Prinzip
aber im
ja.
Im Groben ist es das gleiche, wenn man Katja Wolf jetzt mal so ein bisschen außen vor lässt.
Ja.
Krass.
Gut.
Da hätten wir, also Ramelow hatte ja auch kurz nochmal ins Gespräch gebracht, er könne ja auch Ministerpräsident bleiben. Gut, hätte ich anstelle von Mario Vogt jetzt auch nicht gemacht, aber theoretisch ändert das ja nichts. Also wenn du das BSW als Pendant zur Linkspartei siehst, na gut, die Grünen sind halt weg. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin doof. So, dann lass uns, oder hast du zu dem Thema Landtagswahl im Osten noch was zu sagen?
Genau, also Sachsen ist nächsten Mittwoch dran. Da ist ja eine CDU-SPD-Minderheitsregierung in Planung. Und da wird der Ministerpräsident am 18. Dezember gewählt.
Vielleicht mit Stimmen der AfD?
Ja, aber das soll ja ausgeschlossen werden. Da muss man eher...
Achso, du hast das eben gar nicht gehört. Ich hatte eben, ist Höcke mit angetreten jetzt bei der Wahlrunde in Thüringen?
Nee, ist nicht mit angetreten. Also was in der zweiten Runde passiert wäre, dann möglicherweise, aber in der ersten nicht. Und das war auch gestern in Brandenburg, da gab es in beiden Wahlgängen keinen weiteren Kandidaten. Also das ist ja auch immer so ein Mittel von so einer, auch wenn es eine demokratische Oppositionsfraktion wäre, dann wäre das ja auch möglich, dass man sagt, jetzt wollen wir die mal herausfordern, mal ein bisschen noch mehr ärgern. Und
was dabei passieren kann, das hat man ja vor 5 Jahren in Thüringen gesehen.
Das kann passieren und deswegen ist man inzwischen wahrscheinlich vorsichtiger und die AfD hat irgendwie zumindest jetzt im ersten Wahlgang darauf verzichtet. So,
okay.
Also damit schließen wir das Thema ab, kommen wir zu einem anderen Regierungswechsel in Thüringen.
Ja. So, und zwar, da habe ich mich echt gewundert. Normalerweise, ich habe schon, weil mein erster Gedanke war, Assad wird aus dem Palast gejagt, habe ich ja, wie gesagt, Spiegel-Einmeldung gelesen. Und ich habe auf den Anruf, wollen wir eine Sonderfolge machen?
Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt und dann habe ich gedacht, also so viel Satirepotenzial wie zum Beispiel eine Landtagswahl hat es ja jetzt nun nicht.
Leider Gottes nicht, nein. Also es ist jetzt tatsächlich so, du machst dich ja nie über das Leid von Menschen lustig. Das ist die erste Aufgabe eines Satirikers. Du machst dich auf der Bühne nicht über das Leid von Menschen lustig. Trotzdem hast du das Recht, über den 11. September zu reden. Trotzdem hast du das Recht, über Flüchtlingskatastrophen zu reden. Weil du ja immer nur dich darüber lustig machst, wie diese Mischpoke von Politikern, und das ist jetzt sehr pauschal, was ich sage, ich habe eben auch einen Politiker gelobt, darauf reagiert. Und was war der allererste Reflex, ehe wir jetzt überhaupt über irgendwas reden, was da passiert ist? Was war der allererste Reflex?
Naja, sich zu freuen, dass, ach so, nee, von Deutschen meinst du? Ja, gut, dass die Syrer bald alle weg sind.
So, raus, ihr kommt, verschwindet, guck mal, da ist die Tür, haut ab! Wir haben 2 syrische Angestellte bei uns im Kabarett und wenn die jetzt ausgewiesen werden würden, und ich glaube nicht, dass beide ein dauerhaftes Bleiberecht haben, wäre das schon extrem scheiße für uns. Muss ich tatsächlich wirklich sagen.
Genau, aber klar, das ist ja manchmal so, dass die Debatte dann sich verselbstständigt und über Sachen redet, die sehr unrealistisch sind. Und jeder weiß, die Flüchtlingspolitik hat ja bisher, oder die Abschiebepolitik hat ja bisher nicht funktioniert. Wieso soll es jetzt funktionieren? Also das ist vollkommener Unsinn, dass jetzt Abschiebungen im großen Stil starten. Dazu kommt natürlich, dass, und das sagen ja auch alle, natürlich bis auf die AfD, dass es gibt viele Syrer, die inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, weil sie eben sich integriert haben, Deutsch sprechen und einen Job haben und so weiter.
Und die bleiben dann natürlich auch hier.
Um die geht es auf gar keinen Fall. So, dann geht es um die, die einen Job haben, aber nicht die Staatsbürgerschaft.
Also die bei uns arbeiten zum Beispiel?
Genau, da wird man jetzt auch keine Hand anlegen. Da bin ich auch ganz sicher, dass das... Ich meine, die haben natürlich das Recht, zurückzugehen. Und es ist was anderes. Also Syrien ist einfach ein anderes Thema, als wenn man jetzt, was weiß ich, aus einem afrikanischen Land kommt, wo kein Bürgerkrieg ist. Sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die mit dem Ziel gekommen sind, immer zu bleiben. Und das haben ja viele Syrer damals eben nicht gemacht, sondern die haben gesagt, hier ist jetzt seit Jahren Bürgerkrieg, wir wissen nicht, was kommt. Wir wollen jetzt erstmal ohne weitere Planung quasi in Deutschland bleiben. Und jetzt haben sich die Fakten eben geändert, beziehungsweise noch nicht, es ist noch nicht absehbar.
Also es hat sich überhaupt noch nichts geändert. Also man muss natürlich, also die Lage ist ja jetzt, also als Assad noch an der Macht war, wusste man wissen, woran man ist. Jetzt ist ja gerade gar nichts in Syrien.
Ja, beziehungsweise es ist, was ja fast alle sagen, ist ja, Es ist auf jeden Fall besser als vorher. Also, dass dieser Terrorist an der Regierung, der ja von Iran unterstützt wurde und von Moskau, und da weiß man, das ist eigentlich immer ein Indikator dafür, dass jemand das Schlimmste will für die Menschen, der hat ja seit Beginn des Bürgerkrieges nie sein ganzes Land beherrscht. Da war immer Krieg, das muss man sich, oder beziehungsweise immer eine Gefahr, also ständig Bombardierungen. In Syrien haben ja auch alle mitgemischt, die Russen, die Türken, gelegentlich auch die Israelis, und die sind ja jetzt auch wieder da mit involviert. Also er war auch gemessen an den Maßstäben, die man an einen Präsidenten eines Landes setzt, ein schlechter Präsident, weil er einfach nicht regiert hat. Ja? Er hat ja nur Damaskus oder diesen südlichen Teil von Syrien hat er unter Kontrolle gehabt mit seinen Foltergefängnissen. Da wurden jetzt die Leute befreit. Da gibt es ja auch Videos, diese Milizen da plötzlich in die Gefängnisse reingehen, und die Leute sind ganz verstört. Die haben es natürlich nicht mitgekriegt, was ist jetzt passiert. Und es sind ja zigtausende einfach befreit worden. Und allein dafür lohnt es sich ja schon, so einen Regimesturz zu bewerkstelligen, weil diese Leute seit Jahren da vergammelt sind. Ja?
Genau. Um jetzt nochmal zu dem Thema zurück, also warum jetzt? Man muss es ja vielleicht nochmal ganz kurz auseinanderdröseln. Also ich glaube, der Iran ist der geringste Grund, aber also es hat was damit zu tun, dass Assad einfach die Unterstützung weggebrochen ist und selbst die syrische Armee ja dann letztendlich irgendwann sagte, hier komm, fick dich. Also um das mal auf meine Art auszudrücken.
Naja, aber die besteht ja einfach oft aus, also klar, da gibt es die Führungsriege und die hält am längsten zu ihm, aber auch die sind hoch korrupt oder beziehungsweise opportunistisch. Gehen dann von der Fahne, und die einfachen Soldaten, die werden sich auch denken, ja, was droht mir jetzt hier, laufe ich lieber über, das ist ja in jedem Krieg so, der verloren wird, da gehen die einfachen Soldaten halt einfach oder versuchen ihre Haut zu retten, ja, ist ja klar.
Genau, was ja auch völlig, völlig menschlich und völlig okay, also ja. Genau, vor allem sind jetzt ja meistens, wie auch in Russland wahrscheinlich, alle zwangsrekrutiert, ja, und der Russe hat an sich gesagt, Leute, ich habe hier in der Ukraine kurz zu tun, wenn er hier, schönes Land ist euer Land, viel Spaß noch und weg. So, Hisbollah, auch ein großer Unterstützer von Assad, wurde ja aufgrund der sehr unglücklichen Entwicklungen der letzten 2 Jahre von Israel, und jetzt ganz vorsichtig formuliert, stark dezimiert, also zumindest die Führungsriege der Hisbollah, was ja offensichtlich tatsächlich was gebracht hat. Also das die Hisbollah ist, ja extrem geschwächt.
Ja, und man muss auch, und da gibt's, da kann ich jetzt auch apropos einen kleinen Rekord vermelden, mit dem heutigen Tage ist leider, also bisher war ja der israelische Unabhängigkeitskrieg der längste Krieg der israelischen Geschichte gewesen, mit etwas über einem Jahr, und das ist jetzt eben nicht mehr so. Also das ist tatsächlich, also man kann sich darüber beschweren, dass der Gaza-Krieg jetzt schon über ein Jahr dauert und wenig Erfolg hat, aber ist eins der Kriegsziele, nämlich die Schwächung oder die entscheidende Schwächung der Hamas, ist gar nicht so weit in so weiter Ferne. Die Führungsriege oder wer da was zu sagen hat, der wird dann halt umgebracht, und der steht auf der Abschussliste, teilweise persönlich und teilweise eben durch Drohnenangriffe. Das heißt, das wissen die auch. Trotzdem gibt es immer wieder neue Hamas-Chefs. Ja, hallo, ich bin's jetzt. Oh, sorry, bumm. Und
ich bin ja der neue Hamas. Oh.
Ja, so. Und bei der Hisbollah ist es ähnlich. Da war ja erst der Cousin vom Nasrallah, der ja aussieht wie sein Doppelgänger, also der war wahrscheinlich auch nebenberuflicher Doppelgänger, wurde dann rausgeschickt, wenn der Nasrallah irgendwie angeblich zum Einkaufen ging oder was, und der ist natürlich auch schon tot, also das so ist das halt, und vor Augen auf bei der Berufswahl.
Genau.
Also insofern, die Führungsriege ist stark dezimiert bei beiden Organisationen, und die Hisbollah, die hat natürlich, wie du sagst, auch in Syrien mitgemischt. Und das ist jetzt eben auch nicht mehr der Fokus sozusagen. So. Der Fokus ist das reine Überleben.
Genau. Und darum jetzt mal bitte zurück zu Assad. Wie demütigend muss das eigentlich für ihn jetzt sein? Der ist ja jetzt, hat sich ja nach Moskau verkrochen.
Ja, wahrscheinlich in die gleiche WG wie Janukowitsch, gell? Genau. Den er 2014 noch verspottet hat.
Genau. Dieser widerliche kleine Wurm sitzt jetzt da hechelnd bei Putin. Wahrscheinlich heult er ihm Sakko voll. So mit Rotz und Schnodder, wie das hier so über das Revers von Putin. Das ist so eklig. Ja, aber was macht Putin jetzt mit dem? Was ist
ja
mit
gut, aber so, das ist ja in der Geschichte immer wieder passiert, so ja, Diktatoren, die dann, aber so schlecht geht es denen gar nicht. Die nehmen dann schon in ihrem Privatflugzeug doch ein paar Goldbarren mit oder was weiß ich, Bargeld, zum Beispiel der tunesische Diktator Ben Ali 2011, da ist bekannt, dass der vorher einen kleinen, mit seinem Flugzeug noch der Zentralbank einen kleinen Besuch abgestattet hat. Gib mir mal den Schlüssel und da war dann, also der hat wirklich Milliarden mitgenommen. Und irgendwelche Länder, es gibt gar nicht, gerade bei der Konstellation Assad, also er hätte ja nicht nach Saudi-Arabien fliehen können, wie zum Beispiel Idi Amin oder so, da ist ja eigentlich, soll es ja schön sein, sondern bei ihm war tatsächlich nur noch Iran und Russland oder Nordkorea hätte er auch hingehen können. Iran ist deswegen schwierig, weil er ja selbst kein Schiit ist, sondern eine Untergruppe, die aber da gar nicht so wohl gelitten ist. Also ich glaube, dass er in Moskau schon den besten Ort hat. Und wie gesagt, also...
Janukowitsch ist aber auch immer noch in Moskau, ne?
Der ist da, ja.
Und das ist auch akzeptiert, das ist okay, da lebt er da
bezieht, irgendwo. Der lebt da in einer Rentnerwohnung, bezieht Ural 4. Nein, das nicht.
Genau. Und Assad wird es jetzt nicht gehen, vermutlich.
Ja, aber das ist natürlich letztlich auch, ich glaube, mit dem wird da während seines ganzen Lebens nichts weiter passieren. Der ist da sicher.
Ist ja aber auch, aber ich glaube, dass tatsächlich für die das die größte Strafe überhaupt ist, auf einmal unwichtig zu sein. Also die spielen ja keine Rolle mehr, in gar nichts.
Ja.
Die sind da in einem fremden Land, die haben da im Prinzip keine Freunde. Dann treffen sich da mit irgendwelchen Leuten, saufen zusammen, aber so richtig...
Naja, oder sie versuchen, und das ist in Syrien durchaus möglich, wenn da eine freie Parteienlandschaft irgendwie existiert, dann wird es natürlich diese Baath-Partei, das ist ja so ein ganz seltsames Konstrukt gewesen, die ja zwei Landesverbände hatte, nämlich Irak und Syrien, also Saddam war ja auch Baath-Partei, die ist dort ja verboten worden, aber das ist nicht automatisch gesagt. Es gibt ja diese Leute, es gibt die Anhänger, die müssen ja irgendwie ähnlich wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Da braucht es ja auch irgendwelche rechtsextremen Parteien oder demokratische Parteien, die rechtsextreme Flügel hatten, wie die FDP.
Oder die CDU.
Genau. Und die, also das heißt, freie Wahlen in Syrien, da wird es natürlich immer 10% oder 15% dann Stimmen geben, die seine Leute absahen können und dadurch kann man schon wieder auch Einfluss erlangen. Oder man macht es so wie die Marcosens in Philippinen, die jetzt wieder regieren. Ja, der Vater ist schon lang tot, aber die Mutter ist Senatorin mit ihren ganzen Schuhen. Also da ist das geht eben auch mal wieder. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man wieder ins Land zurückkommt.
Okay, dann lass uns mal bitte ganz kurz über deine, wir sind ja Prognose-Genies, das muss man ja sagen. Wobei, halt, Wort des Jahres hatten wir beide recht. So. Wir haben uns auch tatsächlich Podcast Backstage beide extrem gefeiert, indem wir uns jeweils eine kurze Nachricht schrieben. Aber immerhin.
Übrigens, Ampel, diese Woche feiert die Ampel ihr 100-jähriges Jubiläum, zumindest in Deutschland. Also die erste Ampel gab es in England, aber der erste Verkehrsturm, wie man damals sagte, ging in Betrieb am Potsdamer Platz in Berlin. Und zwar vor 100 Jahren. Und, also es
exakt
war nur
heute
eine,
auf den Tag, genau.
Nee, am 15., glaube ich. Und dann gab es, knapp zwei Jahre später, gab es so eine Art Ampelsystem über so eine Art Fäden, wie dann, also es gab ja so farbliche, Kellen, die rausgehangen wurden. Rot, grün,
also
gelb.
War noch nicht mit Licht.
Nee, noch nicht mit Licht, sondern mit so Kellen. Und die wurden über so ganz komplizierte Fäden dann durch einen Teil Berlins gespannt. Und 2026 ging das in Betrieb. Und da darf ich jetzt mal
1926.
Die Vossische Zeitung zitieren von damals. Die habe ich jetzt hier gerade mir vorhin gekauft. Nein, also da steht... Die Verkehrsampeln, die gestern Vormittag um 8 Uhr an den Hauptstraßenkreuzungen der City Berlins praktisch in Betrieb gesetzt wurden, haben völlig versagt. Es ist unmöglich, den Verkehrsturm des Potsdamer Platzes aus dem Wagenverkehr der Friedrichstadt, des Alten Westens und der Bannmeile um den Reichstag gleichzeitig zu regeln. Nach der ersten Stunde hat sich schon gezeigt, dass diese Idee der Berliner Verkehrspolizei, mag sie auch in amerikanischen Großstädten sich durchgesetzt haben, für Berlin undurchführbar ist. Die Fahrt vom Bahnhof Friedrichstraße, die sonst nur wenige Minuten dauert, hat gestern früh, wie uns ein Droschkenchauffeur berichtet, eine halbe Stunde in Anspruch genommen, denn jede zweite Verkehrsampel, der man unterwegs begegnet, bietet Halt. Und jede zweite Verkehrsampel kostet den Fahrgast mindestens 10 Pfennig. Also wegen Taxa, also Droschkometer
ja, ja.
quasi.
Ja, ja, alles gut.
Und
das Schöne ist aber, dieser Artikel hätte auch aus diesem Jahr sein können.
Genau. Also der Weg von der Friedrichstraße zum Potsdamer Platz ist heute genauso lang.
Genau.
Also das ist doch eine schöne Nachricht, dass es sich, obwohl die Ampeln inzwischen elektrisch sind und obwohl es nicht daran liegt, sondern einfach an zu viel Verkehr und so weiter, aber daran nur mal erinnern, also die Ampel ist seit 100 Jahren dem Tod geweiht.
Genau.
Und jetzt ist
endlich
Ampel aus, das Wort des Jahres.
So, super. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema Assad und Diktator. So, wir sind ja, prognostisch sind wir ja fies, aber wie wird es weiter? Ich vermute, Syrien wird jetzt eine absolute Musterdemokratie?
Ja, also man sieht ja, also es ist ja so, wer hat jetzt da die Macht? Also das sind ja sogenannte Islamisten.
Haben die wirklich die Macht?
Naja, die haben zumindest, wenn man es jetzt mit Afghanistan vor 3 Jahren vergleicht, das ist ja eine sehr vergleichbare Situation,
ja.
Weil die hatten immer schon einen Teil des Landes, nämlich im Norden irgendwo, quasi unter sich. Und haben sich dann plötzlich, weil die Unterstützung plötzlich zusammenbrach für die Gegenseite, sofort ausgebreitet, jede Stadt. Und dann hieß, oh ja, wann sind die in Damaskus? Nächsten Monat irgendwann? Und dann plötzlich, ah nee, in 3 Stunden. Ja,
ja.
Also das war ja wie bei Kabul, wo man dachte, nee, Kabul, da können wir noch in Ruhe aufräumen, unsere Sachen rausholen und so. Aber so ist es halt nicht. Und das heißt, diese Überläufer, also die haben einfach jetzt dieses Momentum unter sich. Und dieser Anführer, der heißt ja Jolani, hat sich ja benannt, das stimmt wirklich, der hatte schon alle möglichen Namen, mehr als Gutenberg.
Ja.
Und der hat sich nach den Golanhöhen benannt.
Ach. Nachtigall-Ekör der Trapsen.
Ja, aber die gehören ja Syrien, die sind
ja. Ja, ich weiß, aber das ist ja auch ein ewig spielender Konflikt.
Naja, das ist wie wenn sich Konrad Adenauer, was weiß ich, damals nach der DDR benannt hat oder was weiß ich.
Nein.
Konrad Zonke hätte der geheißen.
Oder aus Preußistan oder so.
Ja, und das ist der Kampfname eben, dieses Jolani. Und der hat ja einen sehr interessanten Lebensweg. Der ist jetzt 42 Jahre alt, hat also den 11. September erlebt als neuer, junger Erwachsener und hat sich dadurch radikalisiert zu Al-Qaida. Dann hat er nach Beginn des Bürgerkriegs sich in Syrien der Nusra-Front, also der kommt gar nicht aus Syrien, sondern aus, also geboren ist er in, muss man jetzt auch mal schauen, in Saudi-Arabien tatsächlich, da kommen ja nur die besten Terroristen her, und aber in Syrien quasi, also sunnitischer Islamismus, das war ja Al-Qaida und diese Al-Nusra-Front, die ein Ableger Al-Qaidas war und die hat er übernommen und 2016 hat er sich mit der Nusra-Front erstens umbenannt, zweitens distanziert mit dem Ziel, wir wollen jetzt gar nicht mehr den Weltterrorismus machen, also irgendwo im Ausland Leute ausbilden, was auch immer, sondern wir wollen hier den Islamismus durchsetzen. Und ja, und er hat sich immer weiter gemäßigt und jetzt im Vorfeld dieses Eroberungszuges auch gesagt, wir wollen sowohl die Schiiten als auch die Kurden in diesem Vielvölkerstaat, naja, wir wollen sie schon beherrschen, aber wir wollen sie zumindest nicht umbringen und wir wollen sie auch nicht irgendwie deportieren oder was, sondern mit ihnen eine Lösung für das Land finden. Und ich glaube, er kann auch gar nicht anders als, weil die Leute sind halt diesen Bürgerkrieg leid. Also er braucht ja auch die Unterstützung der Bevölkerung, der normalen Bevölkerung. Und denen ist es lieber, lasst uns jetzt in Ruhe, wir wollen das Land aufbauen. Und Syrien hat halt den Vorteil,
also,
dass...
Also wenn das Land dann aufgebaut ist, dann kann man die Kurden wieder abmetzeln. Aber erstmal muss man sozusagen erstmal das Land aufbauen.
Ja, und es ist wirklich so, Syrien hat den Vorteil gegenüber anderen Bürgerkriegsländern wie Jemen oder was weiß ich, auch Irak, dass es wirklich eine sehr große Zahl an Gebildeten hat, die dort vielleicht sogar noch leben oder eben aus dem Ausland überlegen, zurückzukommen. Also es gibt ein großes Potenzial. Und da wird es natürlich jetzt auch Geberkonferenzen geben.
Ich weiß,
große UNO-Konferenzen, die sagen, so hier so und so viele Milliarden fließen da jetzt rein. Da braucht man einen Ansprechpartner in der Regierung, der auch zuverlässig ist. Deswegen hat er ja auch Gespräche gemacht mit dem noch amtierenden, also der ist ja dann einen Tag später ersetzt worden, der amtierende Ministerpräsident, der hat gesagt, das ist so eine Art Bodo Ramelow Syriens, der gesagt hat, mein wichtigstes Interesse ist jetzt, euch das geordnet zu übergeben. Ich habe verloren und deswegen bitte berücksichtigt es dann auch später in meinem Prozess. Wer weiß, ob er einen kriegt, aber das ist schon einer, der sagt, okay,
also er jetzt wird einen kriegen. Er wird einen kriegen, die Frage ist nur, wie lang der ist.
Ja, und
wegen also kurzer Prozess hier.
Naja, ach so,
egal.
So.
Ja, komm, ist egal.
Aber das ist schon alles aus meiner ganz naiven Sicht, ich bin natürlich kein Experte, wie bei allen Sachen, keine so schlechte Perspektive, die man haben könnte, wenn man vernünftig handelt. Ja? Also das ist ein Land, was auf der Tradition sozusagen oder auf dem Bildungsgrad und auf dem Zivilisationsgrad aufbauen kann, den das Land vorher hatte. Es ist ja 54 Jahre Assad gewesen, aber die waren ja, muss man sagen, war ja nicht alles schlecht, beziehungsweise war zwar eine knallharte Diktatur mit Foltergefängnissen, aber es war halt ein Land, was zum Beispiel eben auch in Bezug auf Israel sich irgendwann von dieser Aggression abgemeldet hat, gesagt, okay, wir können da nicht gewinnen, dann lassen wir die irgendwie, also es gibt da keinen Friedensvertrag mit Israel, aber es ist zumindest so gewesen, dass die aus Syrien jetzt nicht so viel Ärger gekriegt haben wie aus Libanon oder aus Palästina.
Naja, aber die Frage für mich ist ja in solchen Ländern ja immer, also gerade die so islamisch, zwar nicht als Staatsreligion, aber wie ist denn die Situation der Frauen in Syrien bisher gewesen?
Die war, da muss man auch sagen, also die Baath-Partei hat sich ja in gewissem Sinn auch als sozialistisch angesehen. Und gemessen an der ganzen arabischen Welt waren die Frauen bis 2003 im Irak und bis 2011 in Syrien durchaus sozusagen weit vorne gemessen an arabischen Ländern.
Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja zwei Syrerinnen, die für uns arbeiten. Die sind unterschiedlich alt, das muss man wirklich sagen. Und eine kommt jeden Tag mit dem Kopftuch zur Arbeit und die andere zum Beispiel nicht. Also das ist, unsere Heba zum Beispiel, die ist, ja, würde ich jetzt sagen, integriert. So blöd, wie das klingt. Ich weiß aber nicht, ob die in Syrien schon kein Kopftuch auf hatte. Das weiß ich nicht, ob das da erlaubt war. Das weiß ich ja zum Beispiel alles
nicht. Doch, auf jeden Fall.
Also das war erlaubt.
Das ist aus heutiger Sicht total absurd, dass in den allermeisten islamischen Ländern vor 50 Jahren, dass die oft viel freier waren als heute. Mhm. Ja, das gilt vor allem für Afghanistan natürlich, das gilt für Iran, das gilt für eigentlich für fast alle Länder, dass da das Kopftuch, oder Türkei sogar, ja, das Kopftuch war Zeichen von der ärmeren Bevölkerung auf dem Land oft. Und mit der gebildeten Elite, wenn die studiert haben, die Frauen, dann hatten die mit dem Kopftuch gar nichts im doppelten Sinn am Hut. Und das kann man sich heute nicht vorstellen, dass die ganze islamische Welt vor Jahrzehnten schon viel weiter war, als sie heute jemals sein könnte.
Naja,
das ist ein Backlash. Und das in Syrien, das wird auch nicht viel besser werden, weil es eben ja trotz allem Islamisten sind. Das heißt, da wird es dann irgendwie eine Verfassung geben, die großenteils auf der Scharia basiert. Ob da wird es jetzt nicht so sein wie in Iran, wo man wirklich diesen Kopftuchzwang hat. Das ist ja wirklich dann, oder ja, hat man ja vor 2 Jahren gemerkt, dass man dann sogar von der Sittenpolizei umgebracht wird, wenn man kein Kopftuch trägt.
Genau.
Das wird es sicher nicht geben, aber es wird natürlich viel mehr sozusagen freiwillige Kopftuchträgerinnen geben.
Okay. So, dann lass uns jetzt mal von dem einen geschassten, gescheiterten Diktator zum nächsten geschassten, gescheiterten Diktator kommen, leider nicht geschasst ist, nämlich Christian Lindner. Dazu möchte ich ganz kurz noch was sagen, weil das ist ja nun wirklich, also dieser Mann ist ja an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten, das ist ja unglaublich. Ich habe heute erst wieder in meiner Heimatzeitung gelesen, dass laut Umfrage finden 80% der Deutschen die FDP nicht vertrauenswürdig, was jetzt erstmal für 80% der Deutschen spricht. Aber was sagt Lindner, was sagt dieses schleimige kleine Wiesel? Naja, dann vertrauen uns ja 20% und wenn uns davon die Hälfte wählt, ist doch alles gut. Wo ich so dachte, wow, du hast so gar nichts begriffen, du Affe, oder?
Naja, ich sehe das naturgemäß wieder mal ein bisschen anders.
Sehr gern, das nennt sich Podcast.
Weil genau das ist ja, also eine Partei macht ihren Wahlkampf für das Potenzial, was sie wählen würde. Ich gehe ja, würde jetzt, wenn ich, was weiß ich, wenn ich für die Grünen irgendwo kandidiere, dann gehe ich ja auch nicht auf eine AfD-Versammlung und sage, so, unser Programm und bla bla bla, und dann muss ich natürlich einen Regenschirm für die ganzen Tomaten mit dabei haben. Also so funktioniert es nicht. Und wenn er sagt, Wählerpotenzial 10% oder so, das haben die ja tatsächlich, oder
Haben Sie, ja.
sie hatten ja bis zu 15% 2009
Ja, aber
sogar.
das war ja noch unter anderen Voraussetzungen.
Trotzdem, die Personen gibt es ja, und man hat gerade bei der letzten Bundestagswahl hat man gesehen, dass sogar die Jungen oder dass vor allem die Jungen weit überproportional die FDP gewählt haben. Die sind ja nicht komplett weg. Also wenn ein gewisser liberaler Gedanke da sich weiter durchsetzt und nicht dieses, naja, letztlich ist es ja eine Religion, Schuldenbremse, also das ist ja einfach der Hauptprogrammpunkt. Und wenn man es irgendwie schafft, den jungen Leuten wieder andere Programmpunkte zu geben. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt überwindet, auf den letzten Metern der alten Wahlperiode noch das Abtreibungsrecht mit zu reformieren. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass man über seinen Schatten springt und sagt, das ist so ein wichtiges Thema, da wollen wir jetzt wirklich nicht sozusagen auf Kosten der Frauen die nächsten Jahrzehnte wieder CDU-Regierungen haben, die das alle, also es ist jetzt das Zeitfenster, das zu reformieren. Auch wenn man die Leute hasst, mit denen man jetzt quasi das abstimmen müsste, SPD und Grüne. Aber das wäre ein Zeichen, zum Beispiel an junge, vor allem
Ja,
auch an junge Frauen,
ja.
zu sagen, es gibt auch andere liberale Themen als die Schuldenbremse.
Ja, aber
Ja.
das wird ja wieder das Ego von Christian Lindner nicht mitmachen.
Kann sein, aber ich hoffe ja auf Abweichlerinnen in dem Fall, die da doch anders abstimmen. Naja, und aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, man braucht die Wählerstimme nur von dem eigenen Potenzial. Und die muss man gut genug ausschöpfen.
Genau.
Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die FDP zum Beispiel bei der nächsten Wahl dann vielleicht so 6-7% kriegt, weil dann doch wieder ein paar merken, so, erstens mal brauchen wir die im Parlament, die müssen über 5% kommen, und zweitens ist es vielleicht doch für meine persönliche Situation gar nicht das Schlechteste, wenn man die wählt.
Ach, naja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Persönlichkeit in mir, die Angestellte hat und die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber ist und die Steuer, jedes Jahr so eine hochkomplizierte Steuererklärung für inzwischen zwei Firmen machen muss, die liebäugelt natürlich schon mit der einen oder anderen Idee der FDP, bis man dann
Ja.
natürlich da mal reinguckt und dahinter steht ja eine unglaubliche Faulheit, also die Gedankenfaulheit und unglaublicher Egoismus. Also nach mir die Sintflut. Die Meinung kann man haben, natürlich.
Du
Aber
meinst bei Christian Lindner?
bei der sogenannten wirtschaftsliberalen Herangehensweise. Aber da muss man sich halt, wie Pispers mal sagte, das Wort Arschloch auf die Stirn tätowieren lassen und dann ist das
Naja,
auch
aber
völlig
das
in
ist halt
Ordnung.
auch wieder Quatsch, denn die Faulheit, also da könnte man sagen, die steht bei den Leuten, die sagen, oh, Bürgergeld muss erhöht werden oder die Sanktionen müssen weg und am liebsten bedingungsloses Grundeinkommen. Da würde man sagen, da ist die Faulheit das Treibende, und die Faulheit ist leider nicht konstitutiv für eine Volkswirtschaft.
Das
Also
ist richtig, aber das, was die wirtschaftsliberalen Extremkräfte in der FDP wollen, geht ja auch dahin. Also Faulheit
Naja,
vielleicht.
wenn du Faulheit als sowas bezeichnest, dass man nicht unbedingt als zum Beispiel als Unternehmer oder als Firmenchef irgendwelche Dokumentationspflichten einhalten will, die überhaupt nichts bringen, also
Genau.
Lieferkettengesetz oder weiter, da gibt es durchaus Argumente, die sagen, das ist Bullshit, weil da müssen lauter Listen ausgefüllt werden, die am Ende keiner kontrollieren kann und will. Die müssen nur existieren, damit man dem Gott der Bürokratie Genüge getan hat. Und wenn das Faulheit ist, dass man diese Listen eigentlich nicht ausfüllen will, dann ist es halt Faulheit.
Ja, nee, es geht mir mehr um so eine Art ideologische Faulheit, dass man sagt, wozu muss ich mich hier an Arbeitnehmergesetze halten? Was soll das hier mit der Mitbestimmung? Das hindert mich doch nur in der Verwirklichung meines Unternehmens.
Ja, aber so
So.
ist es ja nicht. So ist es ja nicht, denn umgekehrt. Das umgekehrte Extrem ist Weselski, der sagt, ich bin hier angestellt und ich will erstmal mein Geld und dann hören und dann mache ich nichts. So,
Genau.
also das heißt, das könnte auch Faulheit sein, zu sagen, erstens mal, für wen bin ich angestellt? Für den Staat, dann kann man ja sowieso sagen, das zahlt eh die Allgemeinheit, oder für meine Firma.
Genau.
Ich muss doch nicht dafür sorgen, dass meine Firma auch gute Arbeit abliefert, sondern ich bin hier nur angestellt. Also das ist auch Faulheit. Und da muss man wirklich sagen,
Natürlich.
Davon gibt es Millionen Leute, die selber schlechte Arbeit leisten und sich auf einem festen Arbeitsplatz, der unkündbar ist oder schlecht kündbar, ausruhen.
Auch das ist Faulheit, natürlich. Das sind immer die Extreme. Es sind immer die Extreme. Wobei natürlich meine Sympathie eher zu Klaus Wieselski neigt als zu Christian Lindner. Weil
meine umgekehrt.
Naja, grundsätzlich finde ich den gewerkschaftlichen Gedanken ja völlig okay. Er ist zwar.
Ja, natürlich, aber es muss halt im Lot bleiben. Und dafür gibt es ja die Tarifautonomie, dass man leider Gottes sozusagen beide Tarifpartner in Ruhe lässt, während die verhandeln, und der Bürger oder der Staat hat da nichts reinzureden.
Genau.
Der Staat tut es aber sehr oft. Zum Beispiel bei der Erhöhung des Mindestlohns abseits der Mindestlohnkommission, bei bestimmten Sachen, wenn der Staat versucht, den Markt zu regeln und ihn dadurch aus dem Tritt bringt, wie zum Beispiel auch bei der Mietpreisbremse, die keine einzige neue Wohnung kreiert hat, sondern im Gegenteil die Mobilität zwischen bei Umzügen, also sozusagen zu weniger Wohnungsumzügen geführt hat, weil man sagt, so billig wie hier wohne ich nie. Ich hasse zwar mein Viertel, ich hasse meine Stadt, ich hasse meine Mitbewohner im Haus, aber ich bleibe hier drin wohnen. Ja?
Genau.
Meine Wohnung ist mir vielleicht sogar zu groß, aber die andere, die kleiner wäre, wäre teurer. Aber das heißt, die Mietpreisbremse läuft sogar dem Ziel gelegentlich zuwider, neue Wohnungen zu bauen und so weiter. Also der Staat beweist leider gelegentlich, dass er insgesamt weniger tun sollte, weniger regulieren sollte.
Gut, und das war die aktuelle Ausgabe von Lindner und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Nein, alles gut. Nein, ist ja gut, dass man, also wie gesagt, ich bin da trotzdem immer, wobei ich muss natürlich auch dazu sagen, also Sarah Wagenknecht zum Beispiel hat jetzt erstmal fordert, dass man jetzt erstmal 300 Euro Weihnachtsgeld für jeden Rentner oder 500 Euro kriegt, pauschal, weil das ja nicht sein kann, dass die hier das Land aufgebaut haben, wo du natürlich genau merkst, oh mein Gott, ja, wollen wir mal ein paar Wählerstimmen abfaschen. Kein Mensch wird das machen. Olaf Scholz jetzt Mindestlohn 15 Euro, so. Also darüber kann man diskutieren, natürlich, um Gottes Willen, aber das ist natürlich auch reine Wahlkampfmascherei, also das darf man ja bitte auch nicht vergessen. Und das geht ja jetzt in eine extreme Phase, wo mir schon wieder ganz schlecht wird. Alles kabarettistische Potenzial wird süß.
Ja, apropos Wahlkampf, also es gab ja auch einen Kurzbesuch von Olaf Scholz in Kiew letzte Woche. Und diese Woche dann Friedrich Merz und eigentlich, also das ist dann so durchgesickert, also das Besuchsprogramm für Scholz, oder Scholz hat sich ja da kurzfristig entschieden, weil nämlich, also es war so, Friedrich Merz wollte diesen Besuch machen und das ist ja auch in Ordnung, er ist der Oppositionsführer und kann sich ja in einem wichtigen verbündeten Ausland auch mal vorstellen, beziehungsweise dort vorbeischauen im Wahlkampf. Und dann hat also ein paar Tage vor diesem geplanten Besuch von Merz wurde die Flugsicherung angefordert, wegen eines Fluges nach Polen, wo dann der Zug weiterging und so weiter. Und dann, die Flugsicherung hat dann im Kanzleramt angerufen, oh, wir haben hier einen Oppositionsführer, der nach Polen möchte. Klingeling, plötzlich sagt Olaf Scholz, ja, machen Sie den Flug, aber den nehme ich. Mehr oder weniger. Also der ist ihm dann zuvor gekommen. Das ganze Besuchsprogramm war schon in Kiew vorbereitet gewesen für jemand anders und der hat es dann einfach gemacht und ließ Merz einfach sozusagen dumm dastehen, weil der dann erst später fahren konnte.
Na du, alles gut, aber das war ja im Prinzip der Besuch eines zukünftigen Oppositionspolitikers.
Das schon, aber es ist halt ziemlich niedrig und dann zu sagen, ja, ich bin hier der Staatsmann, also ich meine, man kann ja zugeben, dass man was aus Wahlkampf macht, beziehungsweise ein Oppositionsführer, der muss ja schon auch präsent sein im Ausland, das ist einfach so, weil er damit gegebenenfalls auch zu tun hat. Aber der Kanzler, dass der dann sagt, nee, ich bin hier der Staatsmann, ich mache keinen Wahlkampf und dann wirklich solche Mittel nutzt, auch staatliche Mittel letztlich, um den Oppositionsführer da auszustechen, ist schon. Es passt halt zu Scholzens Dreistigkeit, weil er ja immer hundertprozentig mit allem ganz objektiv recht hat und andere sind immer die Dummen. Naja, also das war schon einfach Scholzens. Wenn er Merz entlassen hätte können, hätte er es auch gemacht. Konnte er leider nicht.
So, kommen wir kurz nochmal zur Wahl nach Rumänien. Da gab es dieses, muss ja jetzt wiederholt werden, lustigerweise.
Genau, also da gibt es einen Nachtrag bzw. eine Korrektur. Also es gab die Parlamentswahl am 1. Dezember, die ist gültig, aber es gab die Präsidentschaftswahl am 24. November und geplant am 8. Dezember und der zweite Wahlgang ist kurz vorher abgesagt worden. Und zwar wegen, anscheinend, weil die russische Wahlbeeinflussung doch so groß war. Wir hatten ja berichtet, der pro-russische Kandidat hatte die meisten Stimmen im ersten Wahlgang. Und es wäre auch nicht unwahrscheinlich gewesen, dass er sogar den zweiten Wahlgang gewonnen hätte. Und zwar durch massive in den sozialen Medien, in den sonstigen Medien und im durch Hackerangriffe und so. Also Das ist jetzt tatsächlich in Europa noch nicht vorgekommen, dass so eine Wahl deswegen annulliert wird. Das Verfassungsgericht hat also gesagt, die Nachzählung, die haben wir zwar quasi, also es ging nicht darum, dass die Stimmen nicht existieren. Das war ja auch ein Verdacht. Aber es ist jetzt so, wir können das nicht so lassen, weil es einfach eine ungerechte Wahl gewesen wäre. Mhm. Und das ist schon skurril, weil wir wissen, die Brexit-Abstimmungen, andere Abstimmungen sind durchaus durch Russland auch, die sind so knapp ausgefallen, dass eine Beeinflussung auch das Ergebnis höchstwahrscheinlich geändert hat. Aber jetzt, ja, innerhalb von 90 Tagen, das heißt bis Anfang März, muss die Wahl komplett neu wiederholt werden. Wie sie dann ausgeht, weiß man nicht, aber es ist schon beunruhigend, dass die, also ja, letztlich könnte man auch sagen, in Deutschland, solange das BSW und die AfD antreten, ist ja auch direkter russischer Einfluss auf die Wahl gegeben, aber das ist ja nun was anderes, weil die das ja, na doch, die würden es ja sogar leugnen, aber
naja,
jeder gut, Vernünftige aber, weiß es.
Naja, aber die haben ja auch im Moment gerade andere Sachen zu tun, das darf man ja nicht vergessen.
Ja, also das nur zur Korrektur, also es ging wirklich drunter und drüber und das ist jetzt abgesagt worden und ganz Rumänien ist natürlich, weil dort haben sie ja auch keine Regierung wegen der parallel verlaufenden Parlamentsneuwahl, also das ist auch kein guter Zustand, so wie in fast allen Ländern Europas, dass man da irgendwie gerade keine Regierung hat.
Irgendwie komisch, ja. Aber gut, das ist halt so gewollt, von wem auch immer. Wahrscheinlich von Illuminaten oder ja. von den Reichsbürgern. Ich weiß es
Apropos
nicht.
Apropos Verschwörung, es gibt nur eine Schlussmeldung, nämlich Gerd Heidemann ist verstorben. Und jetzt darfst du mal sagen, wer Gerd Heidemann war.
Hermann Villiers, mit Akzent auf dem E. Du bist die größte Supernase, die ich an Bord hier sehe. Ulrich Mühe in seiner Rolle als HH Powerpress Chefredakteur in dem Film Stonk, der ja die Hitler-Affäre, also die Affäre um die Hitler-Teilung.
Die Hitler-Affäre, genau. Das könnte von Gauland sein, gell? Genau. So der Hitler-Vogelschiss.
Genau, die Affäre um diese Hitler-Tagebücher Kujau wurde ja verfilmt und der Typ, der von Götz-George gespielt wurde in dem Film, Hermann Villiers heißt, hieß ja in Wirklichkeit Gerd Heidemann und der ist jetzt gestorben. Das war also der Mittelsmann zwischen dem Stern und Konrad Kujau, der diese Übergabe der Hitler-Tagebücher quasi forciert hat.
Ja, also nach wie vor eine Empfehlung, einer der lustigsten Filme der 90er Jahre und genau, dieser Typ ist jetzt gestorben, der bis zum Schluss irgendwie nicht verstehen konnte, wie das ihm so großes Unrecht geschehen war, also der wurde absolut reingelegt und es gibt einen Podcast, der jetzt 5 Jahre alt ist, der heißt Faking Hitler und den empfehlen wir an dieser Stelle sehr, weil der zeigt tatsächlich viele Mitschnitte von Telefongesprächen, die er mit Kujau geführt hat, wo es dann immer heißt, so, das nächste Tagebuch, die nächste Übergabe, leider verzögert sie sich, Klammer auf, weil ich zu faul war oder weil ich nicht nachkomme mit dem Fälschen. Da gibt es irgendwelche Räuberpistolen, warum das jetzt, weil die angeblich aus der DDR beschafft wurden, diese Tagebücher. Ach, das dauert noch.
Aus Börnersdorf, da bin ich übrigens neulich dran vorbeigefahren an Börnersdorf.
Und ich brauche noch Geld und so weiter. Ach ja, und dieser Heidemann, man merkt richtig seine, der wirkt wie so ein ganz gemütlicher Opa am Telefon. Und ach so, ja, dann ist das halt so, ja, tut mir leid. Aber ich kriege jetzt hier auch ein kleines bisschen Druck von meiner Chefredaktion. Also wann darf ich ihn damit? Und der war richtig immer kleinlauter. Und man merkt richtig, das ist auch so traurig, weil der hat halt bis zum Schluss nicht wahrhaben wollen, dass er da verarscht wird. Und dann, noch schlimmer, dann wurde es ja als Titelgeschichte rausgebracht. Und da hätte man, also weil eben niemand die Handbremse gezogen hat.
Genau.
Und dann gab es ja sogar noch nach der Veröffentlichung, gab es ein Fernsehgespräch, das ist auch bei YouTube zu sehen, wie es heißt, ja, wir haben hier die Hitler-Tagebücher und ihr Experten, ihr seid alle die Dummen, weil ihr Unrecht habt. Und dann ein paar Wochen später kam es ja dann doch gegenteilig raus.
Und das ist ja so geil in dem Film Stonk, den ich ja wirklich sehr mag, wo diese Schlussszene, da wird ja nachgewiesen, dass die Handschrift von Hitler echt ist, weil die ein Papier zum Vergleich nehmen, was auch von Kujau gefälscht wurde. So, also in dem Fall von Professor Fritz Knobel, gespielt von Uwe Ochsenknecht. Und da ist es ja tatsächlich so, dass dann sich Götz-George als Hermann Villiers oder halt, wie gesagt, als Gerd Heidemann hinstellt und sagt, Also es ist ja aufgeflogen, weil die Bücher, die verwendet wurden, den Klebstoff enthielten, der in 40 Jahren noch nicht existiert hat. So, daran ist es ja aufgeflogen. Und da stellt sich dann wirklich Götz Georg genial gespielt hin und sagt, naja, Moment mal. Aber wir haben doch nachgewiesen, das ist seine Handschrift. Das ist echt. Die Bücher sind aber aus dem... Das kann nur eins heißen. Er lebt. Er lebt. Und dann dreht er halt völlig durch und haut da mit seinem Schiff Hertha 2 oder wie das heißt. Haut
ab Hertha 2.
So. Ja, keine Ahnung. Guckt euch diesen Film an. Der ist wirklich, 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 wirklich sensationell gut. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt.
Also, das ist eine schöne Erinnerung an Gerd Heidemann gewesen. Ja. Lustige Comedy-Figur. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder, ich hätte jetzt noch 2-3 Stündchen Zeit, aber genau, wir haben leider keinen Inhalt mehr.
Genau, und das nach gerade mal einer Stunde und 14 Minuten. Ja, aber es war ja auch viel Lust die Woche, das muss man wirklich sagen. So, ich habe jetzt noch Dinge zu tun, und zwar sehr viele Dinge zu tun, du sicherlich auch. Wir hören uns nächste Woche wieder, auch wieder am Donnerstag. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt an luke@hengstmanns oder hier unter der Folge unter luke.hengstmanns.de. Hat uns jetzt seit der letzten Woche hat uns keiner erreicht, aber vielleicht kommt noch was. Man weiß es ja nicht. Das war ja auch ein bisschen Clickbait mit meinem Vater. Vielleicht könnt ihr uns auch Beileidsbekundungen, wobei das wäre jetzt irgendwie, also die würde ich da nicht vorlesen. Also, wenn ihr irgendwas inhaltlich beizutragen habt, wäre schön. Ansonsten, bis nächste Woche, Tillmann. Wir hören uns. Tschüss.